Was ist dir in Erinnerung geblieben? Was ist so wirklich, wenn es teuer wird, was kostet der Quadratmeter?
Das Teuerste, was ich bis dato miterlebt habe, das war einmal im Nussbaum. Das war eine Ware, die ging tatsächlich nach Taiwan. Da liegen wir bis maximal 400 Euro den Quadratmeter.
Aber wir reden wirklich davon, dass sich Leute ein paar hundert Quadratmeter Fußböden quer durch die Welt liefern lassen von euch. Oder sie kommen zu euch. Was ist bitte da passiert, dass jemand zu euch kommt mit dem Privatjet?
Mittelstars, der Mittelstands- und Unternehmer-Podcast. Ehrlich, direkt und ungefiltert. Von und mit Markus Seidel.
Stopp. Bevor es gleich mit dem Podcast weitergeht, haben wir eine große Bitte an euch. Wir wollen auch in Zukunft die besten Mittelstars aus Deutschland, Österreich und der Schweiz hier bei uns im Studio begrüßen. Das heißt, wenn ihr bei Apple oder Spotify zuhört, lasst gerne eine Bewertung da. Und wenn ihr bei YouTube zuschaut, dann abonniert uns bitte. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mittelstars. Mein Name ist Markus Seidel und heute zu Gast ist Sophia Adler von Adlerparkett. Sie führt das Unternehmen zusammen mit ihrem Vater in dritter Generation. Sie waren mal eins der größten Furnierwerke in Deutschland. Heute sind sie reiner Parketthersteller. Sie erzählt uns, wie es vom Holzstamm hin zum fertigen Fußboden geht und vor allem, warum manche ihrer Kunden mit dem Privatjet aus den USA einfliegen, um bei ihnen zu kaufen. Herzlich willkommen, Sophia.
Ja, vielen Dank, Markus.
Schön, dass du hier bist. Kannst du ein bisschen was zu dir erzählen?
Ja, sehr gerne. Also das Erste, womit ich mich immer ganz gerne beschreibe, ist, ich bin bodenständig.
Sehr gut.
Weil ich befasse mich nämlich auch mit Boden und das ständig. Kleiner Scherz vorab. Nein, also wie du schon gesagt hast, ich bin die dritte Generation bei uns im Familienunternehmen Adler Parkett. Ich bin seit guten 4,5 Jahren mit dabei, jetzt dann bald 5 und ich mache die ganze Sache gemeinsam mit meinem Vater. Bin relativ jung eingestiegen, direkt eigentlich fast nach dem Studium und hatte dann ein Probe ja, mit meinem Vater gemeinsam und habe mich dann dazu entschieden, das weiterzuführen.
Okay, und Adler Parkett, ihr baut fertige Parkettböden, das alles in Deutschland. Das heißt, wir reden wirklich von etlichen 10.000 Quadratmetern Grundstück mit Hallen, Gabelstaplern, Baumstämmen und Co. Also so, wie man sich das vorstellt und da kommt vorne Baum rein und hinten Parkett raus.
Ganz genau, ja.
Okay, jetzt weiß ich noch aus unserem Vorgespräch, du bist ja die dritte Generation, dein Vater die zweite, aber ihr wart gar nicht die Gründer der Firma, also der ureigenen Firma. Wie ist die Historie bei euch?
Ja, ist eigentlich ganz interessant. Wir sitzen ja in einem ganz kleinen Dorf bzw. Markt im Allgäu in Bayern. Okay. Und wir wurden gegründet als kleine Schreinerei 1927. Aber nicht meine Familie hat es gegründet, sondern eine andere Familie aus dem Dorf hat es gegründet. Meine Familie ist dann später mit eingestiegen und hat immer mitgearbeitet. Und es lief dann so ein paar Jahre. Meine Familie war dann auch im Management mit drinnen. Also das war sowohl mein Opa bzw. der Bruder meines Opas, die mit drin waren. Und wenn man die ganze Sache jetzt runterbrechen würde, dann war es einfach so, dass von der Gründerfamilie dann kein Nachfolger mehr da war. Was ist passiert? Es war im Endeffekt auch ein tödlicher Unfall des eigentlichen Nachfolgers, der dafür eingeplant gewesen ist.
Oh Gott. Aber tödlicher Unfall heißt, also ich meine, ihr hantiert ja mit schweren Sachen da werden Holzstämme und Co. bewegt. Der hat jetzt aber keinen Holzstamm auf den Kopf bekommen.
Nee, aber fast. Es kam fast dazu. Also man muss sich vorstellen, wir arbeiten ja wirklich mit schweren Holzstämmen, mit Rundholz, so wie du es gerade gesagt hast. Und neben ihm ist dann ein Holzstamm mal zu Fall gekommen. Er hat sich so erschrocken, dass er einen Herzinfarkt bekommen hat und dann leider verstorben ist.
Gott, oh Gott.
Und ganz vereinfacht jetzt dargestellt, ohne es jetzt zu kompliziert zu machen, war dann im Endeffekt kein Nachfolger da. Und meine Familie hat sich dann entschlossen, die Anteile zu kaufen und die Firma dann zu übernehmen.
Und das war dein Papa und dein Opa zusammen damals schon?
Genau, also mein Vater hat es dann damals übernommen, der war dann 27 Jahre alt, was er mir bis heute immer unter die Nase reibt, was er mit 27 nicht schon alles gemacht hat. Und hat es dann gemeinsam mit meinem Opa gemacht, also auch mit der finanziellen Hilfe auch meines Opas, weil so eine Firma kannst du mal nicht von heute auf morgen jetzt mal schnell mal aufkaufen.
Weil das damals schon auch dieses Grundstück war, da haben irgendwie auch ein Haufen Leute gearbeitet, also mehr als 100 wahrscheinlich damals
200.
Schon. 200.
200 Mitarbeitende waren es damals, also es war schon relativ groß.
Wow.
Und wir waren auch einer der größeren Namen, sage ich jetzt mal, im Furnierbereich. Als es mein Vater aber dann damals übernommen hat, muss man auch dazu sagen, lief es schon langsam nicht mehr ganz so gut.
Erzähl mal bitte von Furnier, damit der Zuhörer, die Zuhörerin auch weiß, um was es da überhaupt geht. Ihr stellt heute Parkett her. Ich glaube, das kann man sich vorstellen, was ein Parkettboden ist.
Ja.
Was hat es mit diesem Furnier auf sich, wo ihr wirklich in Deutschland einer der größten Hersteller auch von wart? Was ist das? Wofür verwendet man das?
Furnier für die unterschiedlichsten Themen, wie beispielsweise Türen. Türen sind ja meistens nicht massiv aus Holz, sondern im Endeffekt wird das Furnier ja oben drauf gemacht. Küchenplatten ist zum Beispiel das Holzfurnier oben drauf. Wir haben aber nicht nur so Sägefurnier gemacht, sondern beispielsweise auch Schälfurnier. Also zum Beispiel diese Camembert-Holzschachteln, das haben wir zum Beispiel auch damals hergestellt. Für Käse. Wir durften aber auch, und mein Opa ist bis heute sehr stolz drauf, wir durften zum Beispiel auch das Furnier herstellen für die Möbelstücke im damaligen Bundeskanzleramt in Bonn.
Oh.
Also ja, das sind so Anekdoten. Das ist mein Opa natürlich bis heute stolz. Und wir durften eben damals auch die Parkettindustrie mit Furnier beliefern. Furnier ist im Endeffekt das, was beim Parkett oben drauf ist, also diese Decklamellen.
Die letzte Schicht, auf der ich auch laufe.
Ganz genau.
Und das ist wirklich, das ist Holz, das ist kein Kunststoffprodukt.
Mhm.
Sondern ihr habt wirklich Holzstämme abgeschält. Ganz, ganz dünne Schichten, wie eine Karotte mit so einem Schälmesser.
Mhm,
das ist Furnier.
Das ist jetzt zum Beispiel, ja, so wie du es beschreibst, das wäre jetzt zum Beispiel Schälfurnier, also wie mit so einem Schäler sozusagen. Es gibt noch ein anderes Furnier, wie zum Beispiel Messerfurnier. Das kann man sich so vorstellen, dass man den Stamm halt dann im Endeffekt einfach aufschneidet, also mit einer Säge dann.
Längs aufschneidet.
Ganz genau.
Nicht Holzstücken wie zum Holzhacken, sondern längs aufschneidet.
Ganz genau,
okay.
Und diese Schichten, die dabei rauskommen, das ist dann das sogenannte Furnier.
Und also Firma hatte 200 Mitarbeiter, war richtig gut in dem Bereich Furnier unterwegs. Du sagst, als die beiden übernommen haben, da ging es aber schon langsam, was Furnier angeht, so ein bisschen runter. Ich glaube, wir hatten ja sehr stark, wenn ich mich so ein bisschen erinnere, da ist ja viel in Osteuropa auch entstanden an Furnierwerken.
Ja.
Also Polen, Tschechei und Co. waren, glaube ich, ganz gut darin. Das heißt, ihr habt irgendwann denn da im Wettbewerb gestanden und da war Furnier auch nicht mehr das richtige Produkt. Aber ihr hattet ja die Fabrik, die Kapazitäten, das Know-how, die Mitarbeiter.
Ja.
Und das war dann die Zeit, wo die beiden dann auch umgeschwenkt sind und auf Parkett gegangen sind.
Ja.
Okay.
Also, wie schon vorhin angesprochen, wir haben früher eigentlich schon immer die Parkettindustrie zum Teil mit Deckbelägen beliefert. Und mein Vater hat dann gesehen, okay, das mit Furnier, das geht einfach nicht mehr weiter. Wir waren zu der Zeit auch nicht profitabel. Also wir waren hochverschuldet.
Krass.
Und das war auch so die Zeit, die ich als Kind teilweise noch so ein bisschen miterlebt habe, wie mein Vater dann zum Teil nächtelang nicht schlafen konnte und alles im Endeffekt das ganze Bettzeug durchgeschwitzt hat, weil er nicht wusste, wie es weitergeht. Und es war auf jeden Fall klar, okay, Furnier, das wird so nicht mehr tragen.
Also das hätte auch durchaus schief gehen können. Das
Definitiv.
War wirklich so, dass du als Kind auch mitbekommen hast, meinem Vater geht schlecht, er leidet auch körperlich drunter.
Ja.
Und das animiert ja dann auch nicht unbedingt Unternehmerin werden zu wollen. Ne? Also es sind ja bleibende Eindrücke auch, die dabei entstehen.
Ja.
Aber den Turnaround haben die beide zusammen hinbekommen. Also es war schon knapp.
Es war schon sehr knapp, ja.
Okay.
Also man muss auch dazu sagen, ist vielleicht auch eine ganz nette Anekdote. Mein Vater hat mir zum Beispiel bis heute verboten, Banker zu daten, weil er immer sagt, er hat damals so schlechte Erfahrungen mit Bankern gemacht. Er hatte einen einzigen Banker, der an ihn geglaubt hat und der ihm damals noch gerade noch so einen Kredit gegeben hat, sonst wäre es tatsächlich gescheitert. Aber mit dem einen Banker und mit dem einen Kredit zusammen haben sie es dann tatsächlich geschafft und haben es dann im Endeffekt auch so gemacht, dass sie das komplette Businessmodell umgeschrieben haben und gesagt haben, okay, anstatt dass wir jetzt die Parkettindustrie mit Decklamellen beliefern, behalten wir diese Decklamellen und produzieren selber Parkettböden und haben dann so ihre ersten Experimente damit gemacht und haben das am Anfang tatsächlich zum Teil auch noch im Ausland anfertigen lassen, also unter anderem in der Slowakei. Und mein Vater hat gemeint, das war grausam, weil zu der Zeit, es war natürlich auch noch nicht so, dass du jetzt per Handy stetig erreichbar warst. Das heißt, wenn irgendwas schiefgegangen wäre oder so, er konnte es gar nicht wirklich gut nachverfolgen. Das heißt, er hat mir dann immer gesagt, ab dem Moment, wenn er eigentlich dann schon wieder zurück auf der Rückfahrt war nach Wien, war dann schon wieder alles anders, als eigentlich davor besprochen gewesen ist. Und er hat dann gemeint, er hatte dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Schnauze voll. Und dann haben wir es alles selber bei uns angefangen und selber bei uns angefangen anzufertigen.
Werbung.
Als Unternehmer oder Unternehmerin kommt irgendwann fast jeder an diesen Punkt. Man überlegt, wie es mit dem eigenen Unternehmen weitergeht, ob man frisches Kapital braucht, um schneller zu wachsen, oder es Zeit ist, einen starken Partner an Bord zu holen. Gegebenenfalls steht sogar ein Teil- oder Gesamtexit im Raum. Vielleicht irgendwann auch ein Börsengang. Genau an dieser Stelle entscheidet sich unglaublich viel, denn solche Prozesse sind komplex, emotional und oft einmalige Chancen. Und da macht es einen riesigen Unterschied, ob man sie alleine angeht oder mit jemandem an der Seite, der den Markt kennt, die richtigen Kontakte hat und den Prozess strukturiert durchführt. Und genau da kommt der Partner unserer heutigen Folge, Carl Square, ins Spiel. Karl Square ist eine partnergeführte M&A-Beratung, mittelständisch geprägt und trotzdem global aufgestellt. Sie haben schon zahlreiche Unternehmer und Unternehmerinnen begleitet, darunter auch viele unserer Mittelstars wie Oliver Winter, Sabrina Spielberger, Jörn Windler oder Mirja Silvermann. Mit ihrem internationalen Netzwerk und tiefem Branchen-Know-how, insbesondere in den Bereichen Software, E-Commerce und Life Sciences, navigieren sie ihre Mandanten durch jeden Schritt. Von Kapitalbeschaffung über die Suche nach strategischen Partnern bis hin zu Exits oder IPOs. Und das Besondere? Ihr arbeitet bei Karl Square immer direkt mit einem Partner zusammen, unterstützt von einem extrem motivierten, bestens vernetzten Team, das wirklich Lust hat, euer Projekt erfolgreich zu machen. Wenn ihr also gerade überlegt, was der nächste große Schritt für euer Unternehmen sein könnte, dann sprecht mich gerne an. Ich stelle den Kontakt her oder ihr klickt einfach auf den Link in unseren Shownotes. Und ganz nebenbei, der Gründer von Karl Square, Mark Miller, war übrigens auch einer meiner ersten Gäste hier im Podcast, nämlich bereits in Folge 2. Wir kennen uns seit über 10 Jahren und genau deshalb freue ich mich besonders, Karl Square heute als Partner an meiner Seite zu haben. Und jetzt zurück zum Podcast.
Werbung Ende.
Okay, dann lass mal bitte ganz kurz, ich will ja wirklich wissen, wie wird es vom Holzstamm, also auch wo kommt der Holzstamm her, was kostet der, wo kauft ihr den, bis hin zum fertigen Produkt, so eine kleine Bodenkunde. Ich versuch's mal. Ja, Laminat kenne ich aus dem Baumarkt zum Beispiel. Laminat kostet irgendwie zwischen 5 und 50 Euro den Quadratmeter, je nachdem, welche Qualität man einkauft. Laminat hat ein Trägermaterial unten drunter meistens und obendrauf auch eine Nutzschicht, eine Deckschicht, auf der man läuft. Diese ist entweder Furnier oder ist Furnier, Punkt. Nein.
Nee, Laminat charakterisiert. Ich habe zwar wie so eine Art Holzträger, meistens ist es irgendwie so Sperrholz, MDF, HDF, also relativ günstigen Träger. Und dann obendrauf habe ich dann eine Plastikfolie, die aussieht wie Holz.
Also es ist Kunststoff.
Genau. Es ist Kunststoff,
deswegen ist es auch ein bisschen schwieriger, könnte gut leiten, schlecht leiten bei Fußbodenheizung. Sind ja auch also Eigenschaften, die man beachten muss. Es wird oft als kalter Boden wahrgenommen, ne? Ein Laminatboden, als fußkalter Boden.
Es strahlt halt nicht die gleiche Wärme wie Holz aus.
Genau, ja. Okay. Also ist eher ein künstliches Produkt und eher bei den Werten oder in der Preisklasse eher ein bisschen weiter unten angesiedelt. Dann gibt es sowas wie Vinylböden. Das ist auch ein Kunststoffboden.
Ein reiner Kunststoff,
genau. Ein reiner Kunststoffboden, okay. Was es ja auch mit Trägermaterial und ohne gibt. Ne? Vinylboden kann man dann teilweise auch direkt auf den Esstisch raufkleben und sowas. Dann ist es eben nur Kunststoff oder Linoleum, hätten wir in der DDR, glaube ich, gesagt dazu. Ja. Mhm. Und dann kommen wir schon zum Parkett. Ein Parkett hat ein Trägermaterial, meistens Holz. Und obendrauf ist eben so eine abgeschälte Nutzschicht von 4-5 Millimetern. Das ist also in der gesamten Wahrnehmung ein Holzboden, weil das Trägermaterial drunter interessiert ja eigentlich nicht. Du läufst oben auf Holz und es hat dieselben Eigenschaften. Es kann abgeschliffen werden, es kann geölt werden, versiegelt werden und Co. Es ist ein natürlicher Boden, Naturboden, Holz.
Ja, bei ein paar Punkten muss ich jetzt ein bisschen einhaken und vielleicht ein bisschen rumnörden. also wenn wir jetzt die Oberschicht drauf haben, 4-5 Millimeter, du hast es gerade erwähnt, die kann ich aber nicht bis zum Unendlichen abschleifen. Also das ist relativ wichtig zu sagen. Unsere Philosophie ist zum Beispiel so ein bisschen, dass wir sagen, okay, wir wollen einfach eine super Oberfläche drauf haben, in unserem Fall eine geölte Oberfläche, die man zum Beispiel immer mal wieder nachölen kann, anstatt dass man es stetig immer mal wieder abschleift.
Also ölen ist natürlich viel, viel häufiger möglich als schleifen und es ist auch besser erstmal zu ölen, weil man mit Öl ja auch Dinge erreicht. Schleifen ist ja schon ein krasser Eingriff auch, teurer Eingriff auch.
Ja, ganz genau. Also ich meine, es kommt immer wieder auf den Hersteller drauf an. Ich kann es jetzt nicht pauschal für alle geölten Böden sagen, aber die meisten geölten Böden lassen sich immer schon nochmal wieder schön herrichten und auffrischen, wenn man es nachölt. Und damit spart man sich dann das Abschleifen. Mhm. Du hast jetzt vorhin gerade gesagt, okay, was drunter ist, ist jetzt eigentlich an sich egal. Es ist eben nicht ganz egal. Das würde ich jedem auch so ein bisschen vielleicht auch mitgeben, der sich für Parkettböden vielleicht auch interessiert. Es gibt ein paar Hersteller, die machen zum Beispiel MDF drunter, HDF drunter, auch so ein Sperrholzplattengemisch. Alles gut und recht, lässt sich auf jeden Fall auch alles verlegen und die Entscheidung muss jeder für sich selber treffen. Man muss aber dazu sagen, was Wohngesundheit angeht und man muss ja auch echt sagen, die Sachen, die man sich ja nach Hause reinlegt, da will ich jetzt nichts drin haben, was irgendwie giftig ist und stetig auch irgendwelche Sachen absondert. Und gerade auch HDF, MDF ist dafür bekannt, dass eben der Klebeanteil auch einen gewissen Anteil vielleicht noch an Formaldehyd mit drin haben kann. Deswegen, wenn man sich damit auseinandersetzt und einem ist das wichtig, würde ich zum Beispiel immer dazu tendieren, dass man einen Holzträger nimmt.
Okay.
Sei es manche Hersteller nehmen dafür zum Beispiel Eiche, wir nehmen Fichte, Douglasie. Mhm. Ja.
Also ist ja auch, hast ja oft heutzutage eine Fußbodenheizung. Fußbodenheizung interagiert auch mit Material, das heißt auch Klebstoffe und Co. Verbindungsstoffe könnten ausdünsten und sowas. Mhm. Es ist schon gut, wenn wir Holz in Holz bleiben. Halten wir fest, das wäre ein Qualitätsmerkmal auch für ein gutes ja. Parkett. Und als letzte Stufe hättest du dann quasi noch die Vollholzdiele, also ein klassischer Dielenboden. Mhm. Das gibt es kein Trägermaterial, das ist Diele, so wie man sie auch aus dem Baumstamm rausschneiden könnte.
Ja, könnte okay. man aus dem Baumstamm rausschneiden. Ist auch sehr bekannt eben aus so Altbauwohnungen, genau. Also wenn es so ein bisschen quietscht und knatscht. Mhm. In vielen Fällen ist es beispielsweise noch Massivdiele, die kann man dann natürlich bis ins Unendliche abschleifen.
Genau.
Nichtsdestotrotz ist es zum Beispiel auch Material, was sehr viel arbeitet. Deswegen habe ich hier auch sehr oft,
Vollholz, genau.
definitiv, deswegen habe ich hier eben auch sehr oft so eine bisschen größere Fugenbildung. Das mhm. sieht man oft in so Altbauwohnungen, hat auch einen gewissen Charme, aber ist so ein bisschen andere Philosophie als jetzt Parkettböden. Ja.
Okay. So, jetzt habt ihr irgendwann gesagt, wir stellen quasi Parkett her. Das beginnt ja mit dem Einkauf des Holzes. Das findet ja nicht irgendwie den Weg zu euch, sondern wie muss ich mir vorstellen, wie kommt ihr an euer Holz?
Wir haben verschiedene Quellen, aber ein Großteil läuft tatsächlich über unseren Rundholzeinkauf. Und Rundholzeinkauf, das ist tatsächlich, also ich bezeichne es immer ganz gerne so ein bisschen als Russian Roulette.
Ja.
Also es ist nichts, mit dem man fest planen kann, weil es sind im Endeffekt blinde Auktionen, wo man dieses Rundholz einkauft. Und mein Vater und ich, wir kaufen das Rundholz in Deutschland ein, also meistens in Süddeutschland, mhm. zumindest unsere Eichen. Und da begutachten wir dann jeden einzelnen Stamm. Also
ihr fahrt dahin? Also nichts mit Handy und so? Ihr fahrt
nee, also über einen Online-Shop geht da leider nichts. Das ist ja natürlich sehr easy und ja. sehr zeiteffizient und sehr schnell. Aber ganz, ganz viele Dinge, wir sprechen ja von einem Naturprodukt, sieht man einfach nicht, wenn du es am Bildschirm siehst oder auch am Foto siehst.
Ah, wir reden auch von Schädlingen, von wie ja. ist der Stamm angegriffen, wie viel kann ich benutzen, wie viel kann ich wegnehmen. Ihr müsst euch das vor Ort angucken.
Ganz genau, ja. Und es ist ganz interessant, weil diese Technik, wie man so einen Stamm begutachtet, das ist nichts, was man mal schnell irgendwie in der Schule lernt, mhm. sondern das ist tatsächlich jahrzehntelange Erfahrung. Also ich lerne das gerade von meinem Vater. Natürlich wäre das von Vorteil, wenn man da jetzt natürlich irgendwie holztechnisch irgendwie noch einen Background hat. Mhm. Aber selbst wenn du einen holztechnischen Background hast, du brauchst die Praxis dafür. Und mein Vater macht das seit über 30 Jahren und der hat das manchmal sogar im Gefühl, wenn ein Stamm gut ist oder ja. nicht gut ist. Und das sind Dinge, die kannst du über einen Bildschirm oder ein Handy eben nicht transportieren.
Also ihr geht da beide lang durch den Wald.
Genau.
Da liegen lauter Holzstämme.
Ja.
Dann guckt ihr euch ein paar hundert Holzstämme an.
Ja.
Und schreibt euch die auf die ihr was bieten wollt.
Genau.
Und dann ist es eine blinde Auktion. Das heißt, jeder wirft für diesen Holzstamm ein Gebot rein. Und es ist nicht der einen Euro drüber ist gewinnt, wie bei eBay. Sondern es ist so, dass ihr zum Schluss, könnte es sein, dass ihr 500 Euro bietet, jemand anders bietet 100 Euro, dann kriegt ihr einen Zuschlag für 500 Euro Feierabend.
Genau, und haben 400 Euro zu viel gezahlt.
Who knows? Was kostet so ein Baumstamm Eiche? Also in welcher Dimension bewegen wir uns hier?
Man muss dazu sagen, also da würde ich jetzt vielleicht mal ganz kurz ausholen, was so eine Qualität von einem Eichenstamm mhm. eigentlich so ein bisschen ausmacht. Also die wirklich hochqualitativ hochwertigen Eichenstämme gibt es gar nicht mehr so viel auf so Auktionen. Also man darf sich das jetzt nicht vorstellen, dass da jeder Stamm 1A und top mhm. ist, sondern wir reden hier von einem Naturprodukt und wir reden hier von einem Naturprodukt aus jetzt aktuell deutschen Wäldern. Dem deutschen Wald geht es aktuell nicht gut.
Ja.
Sprich, man merkt es auch auf diesen Submissionen, dass das Material von Jahr zu Jahr schlechter wird. Dementsprechend werden die Preise für wirklich gutes Material auch von Jahr zu Jahr höher.
Okay.
Und man spricht jetzt aktuell im Schnitt, zahlen wir so für einen Stamm um die 5.000 bis manchmal 7.000 Euro, also für so einen Stamm. Der Preis wird abgegeben pro Festmeter und wir können nie 100% planen, wie so eine Einkaufssaison aussieht mhm. und wie viel Kapital wir dafür jetzt einsetzen müssen, weil wir auch nie ganz wissen, mit welchen Größen gehen jetzt die anderen rein, ne, von den Preisen her.
Okay, das heißt aber, wenn ihr euch an so einem Tag quasi ein paar hundert Holzstämme anschaut, dann folgen daraus einige Dutzend Gebote.
Mhm.
Und so ein Tag kann durchaus mal 100.000, 200.000 Euro kosten.
Kann gut sein und jeder Fehler, den man übersieht, kann dich mehrere tausend Euro kosten.
Und generell sagst du auch, die deutschen Wälder sind in keinem guten Zustand. Wir reden also davon, dass die Qualität des Holzes immer schlechter wird und die Preise ja auch trotzdem immer weiter steigen. Also auch das ist ein großes Thema. Und ihr müsst, also ich kenne es ja nur als Grundstücksbesitzer quasi, Fellsaison und Co. Ich gehe also davon aus, dass wir irgendwann vom Winter reden oder von einer eher kälteren Jahreszeit, wo ihr das begutachten könnt, weil es ja vorher gefällt werden muss. Und dann legt ihr euch das hin und das ist der Holzvorrat für ein Jahr. Davon könnt ihr produzieren.
Genau, ja. Also wir kaufen immer in der Wintersaison, so wie du es gesagt hast. Ich sage das dann immer ganz nett, das ist meine Shopping-Saison mit meinem Vater. Meine Freunde haben mich früher immer ganz komisch angeschaut, wenn ich gesagt habe, heute gehe ich shoppen mit meinem Vater, das ist mein Arbeitstag heute. Im Endeffekt ist es dann nichts anderes, als dass wir wirklich raus in den Wald fahren auf diese Auktionsplätze und dann Stamm für Stamm für Stamm für Stamm für Stamm anschauen und wirklich ins Detail reingehen und hoffen, weil den wirklichen Wert des Stamms, der entscheidet sich ja wirklich erst an der Säge. Es gibt noch nicht die Technologie und deswegen auch gerne Shoutout, falls irgendjemand so eine Technologie gerade entwickelt, gerne Kontakt an mich. Es gibt noch nicht die Technologie, wo man einen Stamm blind durchschauen kann. Sprich, du musst immer von außen schauen, ob er irgendeinen Befall hat oder ob im Wuchs irgendwas nicht passt oder ob er vielleicht auch ob er vielleicht verfärbt sein könnte, also so leicht rot sein könnte. Aber dein wirklichen Wert entscheidet sich erst, wenn du ihn aufschneidest. Es kann sehr oft passieren, dass du denkst, du hast einen Premium-Stamm, bietest einen extrem hohen Preis für den, schneidest ihn auf und dann ist ein Wurm drin.
Und dann kannst du ihn noch nicht zurückgeben. Das ist Pech.
Nein.
Dann ist die Kohle weg.
Ja.
Okay, also ihr rennt jetzt darüber, bietet die Dinger, kostet euch 250.000 Euro und auf einmal hast du ja das Thema, ihr sitzt irgendwo in Deutschland, der Wald ist irgendwo in Deutschland, da musst du also auch die gesamte Logistik von diesen Baumstämmen zu euch ja irgendwie organisieren. Da reden wir davon, dass so ein Stamm durchaus einige Tonnen wiegen kann. Also es ist sehr, sehr schwer. Dann kommt irgendwann dieser Lastzug und lädt den bei euch ab. Wie lange liegt so ein Stamm, bevor ihr den in die Säge oder in die Fabrik quasi holt und damit arbeitet?
Ah, es kommt immer so ein bisschen auf den Auftragseingang drauf an. Manchmal gehen wir tatsächlich auch auf die Submissionen raus und wissen schon, okay, im nächsten Jahr haben wir einen Auftrag mit, keine Ahnung, 8-9 Metern. Dementsprechend brauchen wir auch wirklich Stämme für 8-9 Meter.
Oh, stopp, wie 8-9 Meter? Länge?
Ja.
Ihr könnt Parkett bauen, was 8-9 Meter länger hat als ein Stück.
Ja.
Das ist ja schon jetzt unnormal. Also ich kenne das so.
Das längste, was wir machen, ist 11 Meter tatsächlich, Markus.
Also wenn ich 11 Meter lange oder breite Rollen habe, könnte ich die mit einer Diele belegen. Also ihr könnt die durchgehend mir die Diele bauen. Und das ist ohne Cut, das sieht nicht aus wie ein verlegtes Laminat oder so. Das ist ein Stamm von vorne bis hinten. Das ist aber schon sehr besonders. Ne? Da reden wir von High-End. Das ist, also ich kenne so bis 5,40 Meter, das machen so die großen Betriebe hier, so rund um Berlin, die auch mit Sägewerken und Co. zusammenarbeiten. Das ist schon eine Spezialität von euch.
Ja.
Okay, krass. Okay. Das heißt also, der Stamm, Auftragslage gut, der Stamm kommt rein in die Fabrik und dann wird der bearbeitet. Das heißt, der wird Stück für Stück abgetragen auf die Nutzschicht. Du hast ja gesagt, wir haben zum Schluss so 4,5 mm Nutzschicht als Endprodukt. Wie ist der Prozess dann? Das wird geschält. Wie dick kommt es runter von der Schälung?
So um die circa 7 mm.
Okay.
Wird dann ja noch getrocknet. Bei der Trocknung verliert der Stamm dann oder beziehungsweise die Lamellen dann nochmal so ein bisschen was an Volumen. Und dann geht es weiter eben in die Oberflächenbearbeitung und dann wird hier eben nochmal ein gewisser Teil abgeschliffen und eben auch strukturiert. Und bei diesen Arbeitsgängen verliert er eben auch nochmal ein bisschen was. Und dementsprechend komme ich dann zum Schluss bei 4,5 mm so circa plus minus raus.
Und sind es denn Platten, Rollen, also wie sieht das Endprodukt aus? In welcher Größen? Also sind das 11 Meter, sagst du, ist das längste Produkt? Wie wird das, wird das direkt weiterverarbeitet oder wird es gelagert in so, wie so Folien oder sowas oder so?
Viele Aufträge, die wir machen, sind auftragsbezogen.
Okay.
Sprich, wir haben irgendeinen crazy Architekten oder irgendeinen Kunde, der sich jetzt ausmalt, hey, ich habe hier 11 Meter Länge und ich brauche genau diese 11 Meter Länge in meinem Raum drinnen. Ich muss dazu betonen, ist für uns jetzt auch nicht Daily Business, dass wir jetzt 11 Meter jetzt zum Beispiel haben, aber sehr lange Längen machen wir tatsächlich sehr viel und genau, dann produzieren wir das im Endeffekt genau, wie das der Architekt dann haben will. Das geht dann teilweise sogar so weit, dass wir dann auch die Farbe direkt mit dem Architekten abstimmen. Also wenn der das dann meinetwegen noch ein bisschen mehr weiß haben will, dann machen wir das gerne noch ein bisschen mehr weiß.
Okay, alle Farben? Was ist das Krasseste, was ihr jemals gemacht habt mit
Pink.
Farben? Ihr habt ein pinkes Parkett gemacht.
Ja, in Douglasie. Da habe ich noch ein Relikt bei uns im Lager gefunden. Das steht jetzt bei mir im Büro.
Das, okay. Ja. Also ist es auch schon so, wenn ich das raushöre, Auftragsfertigung und Co., ihr seid nicht im B2C-Segment unterwegs. Also ich kann nicht einfach einen Online-Shop irgendwie euer Parkett bestellen. Das ist schon super komplex. Bei euch bestellen richtig gute Architekturbüros, Bodenleger. Das ist schon qualitativ eher oberes Drittel. Das ist eben wirklich so, mit euch baut man auch ganz spezielle Bauten. Museen, sehr schöne Designerhäuser und Co. Das ist das, wo ihr mit auf den Plan auch tretet.
Ja, definitiv. Okay. Wobei man dazu sagen muss, wir haben so ein bisschen so zwei Linien. Also wir haben einerseits eben noch eine gewisse Standardlinie mit Standard-Landhausstilen und zugleich eben dann dieses total crazy, abgefahrene Manufaktur, wo man dann eben die langen und breiten Dielen hat. Wir haben Tafelparkettböden in den wildesten Designs. Wir haben alle möglichen Muster, die wir dort eben noch anfertigen und das passiert alles von Hand und dann genau customized auf Kundenwunsch.
Welche Holzarten bekomme ich bei euch? Aus was ist Parkett? Was ist so typisch? Also Eiche habe ich schon gehört, aber was habt ihr noch?
90% von dem, was wir aktuell machen, ist in Eiche.
90%, was ja auch mit Abstand, also ich kenne es als die teuerste Holzart hier aus Deutschland, ne?
Weil es aktuell gerade einfach sehr gefragt ist. Also Eiche.
Aber es ist auch sehr hartes Holz. Es hat ja ganz viele tolle Eigenschaften. Eiche verbrennt ja auch kaum noch jemand im Kamin, weil es ja sehr teuer ist.
Exakt.
Aber früher hat man natürlich immer Eichenholz gekauft, wenn man konnte.
Ja.
Das ist schon ein toller Werkstoff auch, der hunderte Jahre hält ja auch bei guter Pflege.
Okay. Genau, also Eiche ist natürlich richtig cool, auch insofern, weil man das unterschiedlich einfärben kann. Also es reagiert cool, wenn ich es räuche. Ich kann eben auch nochmal mit verschiedenen Farbölen unterschiedliche Farbeffekte erzielen. Das kann ich mit manchen anderen Holzarten nicht.
Ja.
Und zudem eben noch die Eigenschaft, wie du es gesagt hast, ist relativ hart. Also damit bringt Eiche sehr viel mit. Was wir sonst noch haben, ist Nussbaum, Esche, Douglasie, Lärche, Ulme. Also wir haben noch eine große Bandbreite, aber tatsächlich der Dauerbrenner ist immer die Eiche.
Wie viele Leute seid ihr heute im Unternehmen?
Wir sind gute 45 Mitarbeitende.
Okay, das sind dann Tischler, also schon Spezialisten rund um dieses Produkt. Das ist auch sehr maschinell. Also ihr braucht ja Gabelstapler, das sind große Sägen und sowas, alles, was da irgendwie eine Rolle spielt. Aber ihr seid heute sehr spezialisiert, eben nicht mehr die 200 Leute, sondern eher kurz unter 50. Und was ich so raushöre, ist, ihr seid eigentlich eine Parkettmanufaktur, oder? Wenn man das so sagen würde, weil ich finde euch ja nicht im Baumarkt. Adlerparkett finde ich nicht im Hornbach.
Nee, hat auch einen bestimmten Grund. Den Parkett, den man im Hornbach jetzt vielleicht findet, das ist zum Beispiel eher mehr meistens Importware, wird man jetzt im Fachjargon sagen. Das heißt, das wird meistens in Ländern außerhalb Deutschlands produziert, wo die Lohnkosten einfach auch nochmal ein bisschen günstiger sind. Und damit können wir uns einfach nicht messen. Wir produzieren ganz allein wirklich in Deutschland, im Allgäu, bei uns vor Ort. Mhm. Und dementsprechend müssen wir uns mit einer bestimmten Schiene einfach so ein bisschen absondern. Mhm. Ich betone aber nochmal, weil mir das eben auch sehr wichtig ist, wir haben trotzdem eben auch eine gewisse Standardschiene. Also das heißt, bei uns kaufen jetzt nicht nur absolute verrückte Architekten, sage ich mal, sondern eben auch Lieschen Müller jetzt mal so aus dem Nachbardorf, die mit ihrem Verleger zusammen was Gutes Produziertes haben möchte, eine gute Landhausdiele, einen schönen Fischgrat, wird bei uns ebenfalls fündig.
Okay, das heißt also, wir reden hier davon, dass ihr euer Produkt irgendwo im Bereich 50 bis wie viel Euro den Quadrat, was ist dir in Erinnerung geblieben, was ist so wirklich, wenn es teuer wird, was kostet der Quadratmeter Fußboden bei euch?
Also nach oben hin gibt es natürlich keine Grenzen.
Ja.
Das Teuerste, was ich bis dato miterlebt habe, das war einmal im Nussbaum. Nussbaum ist auch nochmal ein bisschen teurer vom Material her. Das war eine Ware, die ging tatsächlich nach Taiwan. Das war auch total wild. Auch wunderschöne Breite und Länge ohne Äste in dem Material findet man das sehr selten. Da liegen wir da um die bis maximal 400 Euro den Quadratmeter.
Also von 50 bis 400 Euro den Quadratmeter ist so die Range, in der ihr euch bewegt.
Ja.
Jetzt sagst du gerade Taiwan. In wie viele Länder dieser Welt habt ihr schon geliefert?
40 sind es circa. Aber es kommt auch stetig immer wieder mal was dazu. Also ich verliere langsam so ein bisschen den Überblick, muss ich sagen.
Okay, krass. Aber wir reden wirklich davon, dass sich Leute ein paar hundert Quadratmeter Fußböden quer durch die Welt liefern lassen von euch. Oder sie kommen zu euch. Da hast du mir vorgeschlagen. Also sag mal, das finde ich super wild. Was ist bitte da passiert, dass jemand zu euch kommt mit dem Privatjet?
Man muss ja sagen, so wie du es auch gesagt hast, wir können auch in einem bisschen exklusiveren Bereich tätig sein und dann kann so ein Parkettboden natürlich schon auch ein bisschen was kosten. Also wir haben dann zum Schluss schon auch ein bisschen höheren Warenkorb, ne? Und auch ein bisschen größeres Risiko natürlich auch, dass es dem Kunden dann nicht gefallen könnte. Das ist natürlich schon sehr risky. Das heißt, man versucht sich von allen Seiten her abzusichern, dass es einfach genau der Parkettboden wird, wie sich der Kunde das wünscht. Ganz besonders, wenn es customized ist, genau auf den Kunden zugeschnitten. Wir erstellen dann sehr oft Muster, schicken es dem Kunden, der Kunde signiert es ab. Aber Best Case ist natürlich, dass der Kunde vor Ort kommt, sich teilweise sogar die Decklamellen anschaut. Und das ist tatsächlich einmal passiert, dass wir sogar einen Kunden hatten von einem sehr großen, bekannten Unternehmen aus Amerika, der sich in einem Privatjet gesetzt hat und zu uns zum nächstgelegenen Flughafen nach Memmingen gekommen ist. Also
aus den USA nach Memmingen?
Also erst nach München und dann haben sie festgestellt, es gibt ja noch einen näheren Flughafen. Dann sind sie nochmal gestartet von München und sind dann in Memmingen gelandet.
Klar, macht man eben so.
Ja, wenn man halt mal einen Nachmittag Zeit hat, fliegt man mal kurz nach Memmingen, um dann eben zu uns in die Firma zu kommen. Und der gute Herr hat sich dann gemeinsam mit meinem Vater bei uns in der Firma dann seine Decklamellen rausgesucht. Das war noch, bevor ich in der Firma tätig war. Und das war einfach total unterhaltsam, weil mein Vater ist jetzt auch nicht der allerbeste in Englisch. Er kann inzwischen schon sehr gut Englisch, aber manche Sachen sind so ein bisschen eher mehr allgäuerisch als Englisch. Und der hat dann mit dem riesen Unternehmer da aus Amerika, hat der dann zusammen die Decklamellen ausgesucht. Und der ist bis heute super happy mit seinem Boden. Genau.
Okay, also das heißt, die Warenkörbe sind dann natürlich schnell bei fünfstellig bis sechsstellig. Das kann durchaus passieren.
Yeah.
Und der Kunde jetzt hat selbst für die Anreise und die Begutachtung, ja, ich meine, Privatjet USA, 30.000 Euro, geht ja schnell. Dem war das halt wirklich sehr viel wert, das auch zu sehen. Und das war zum Schluss für euch auch gut, weil im Worst Case produziert er ja, schickt es hin, es kommt zu einer Reklamation. Das ist natürlich schwierig, weil es ist ja für den Kunden ein für den Kunden gebautes Produkt. Das heißt, Reklamation funktioniert ja da ein bisschen anders, also eigentlich nicht. Aber das wäre für euch natürlich katastrophal. Deswegen, ihr schließt da schon viele Sachen aus. Ihr verschickt wirklich auch mit der Post Muster, macht auch Fotos und so weiter. Das ist schon Full Service dann auch.
Absolut. Und ich glaube, das spricht auch sehr für uns, wenn wir so eine große Exportquote haben. Weil wenn wir irgendwas zum Beispiel nach Thailand schicken, auf die Philippinen, dann ist es nicht mal so schnell von heute auf morgen wieder zurückgeschickt zum Überarbeiten, sondern es muss halt dann wirklich 100% passen. Und ich kann mit großem Stolz sagen, dass es wirklich in 99% der Fälle wirklich auch immer gut passt.
Okay. Thema Social Media, also auch wie es euer Außenauftritt und Co., dürft ihr viel von dem zeigen, was ihr baut oder wo eure Fußböden liegen, oder ist das eher schwierig?
Es kann manchmal schwierig sein. Also wir kriegen Gott sei Dank jetzt immer mehr Bilder tatsächlich auch zugeschickt, auch von Endkunden, teilweise auch von begeisterten Verlegern, denen es gut gefällt, und dürfen da dann auch immer mal wieder was posten. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir auch hin und wieder mal dadurch, dass wir in so einem eher exklusiven Segment unterwegs sein dürfen, auch Kunden haben, denen die Privatsphäre über alles geht, und da müssen wir dann teilweise auch NDAs unterschreiben und dürfen den Kunden dann nicht nennen und dürfen es dann auch nicht posten oder irgendwelche Bilder posten, oder dann auch, wenn wir es bei uns in der Firma haben und wir machen für uns intern schon mal ein paar Fotos, dürfen wir beispielsweise auch nicht posten. Und das ist manchmal sehr schade, weil manchmal möchtest du es eigentlich in die ganze Welt schreien, wer bei dir gerade einen Boden gekauft hat, weil du es selber gar nicht fassen kannst, weil wie gesagt, wir sitzen in unserem kleinen Allgäuer Dorf und machen für die wildesten und spannendsten Leute Böden, und du darfst es halt niemandem erzählen, das ist dann manchmal ein bisschen ärgerlich.
Ja, ja, das ist der deutsche Mittelstand, so wie wir ihn ja vor die Kamera auch holen wollen. Also ich bin ja super begeistert, wenn man quasi mit einem paar Dutzend Mitarbeiter, also ihr wart ja auch mal viel, viel mehr, aber jetzt mit ein paar Dutzend Mitarbeiter seine Nische gefunden hat und der auch den Standort Deutschland weiterhin funktionieren kann. Das könntet ihr ja nicht, wenn ihr Baumarktparkett bauen würdet. Ne? Also ich weiß ja, das ist ja eine Branche, die ist wahnsinnig unter Druck. Ich meine, wir sind ja auch ein Europa. Natürlich kann ich in anderen Ländern günstiger herstellen. Da stelle ich auch immer gerne die Frage, du sagst ja, wir produzieren nur in Deutschland. Also deutsche Stromkosten, Standortkosten, hohe Löhne und Co.
Deutsche Steuern.
Deutsche Steuern. Das geht ja eigentlich nur, wenn man es so macht, wie ihr das macht in eurem Produktsegment. Das geht ja gar nicht anders.
Ja, man muss schon echt sagen, also so wie wir aufgestellt sind, dadurch, dass wir halt diese zwei Linien haben, können wir uns einfach sehr diversifizieren. Jetzt in den letzten zwei Jahren, muss ich schon sagen, war der deutsche Standort wirklich schwierig für uns. Der deutsche Markt ist uns wirklich ziemlich eingebrochen. Und das hat uns eigentlich nur gerettet, dass wir einfach auch sehr viel im Ausland machen dürfen und wir so diversifiziert sind.
Also verkauft dürfen ins Ausland.
Ja.
Ne, wenn also, Russland bricht weg wegen Krieg mit Ukraine und Co. Dafür zieht China an, USA und sowas. Ihr seid wirklich da auch, ihr habt schön viele Kunden in ganz vielen verschiedenen Ländern auf der Welt. Das fängt sich dann irgendwie auch so ein bisschen ab, weil durch Mund-zu-Mund-Propaganda, durch Architekturbüros, die weltweit arbeiten, wenn ihr einmal drin seid, nehmen die euch auch mit.
Ja, yeah. Also okay, wenn die wissen, super. Das funktioniert einmal, ja. Wir haben viele Kunden, die immer mal wieder bei uns bestellen und das ist dann auch immer eine große Ehre für uns.
Okay, das endet aber auch bei euch, ihr produziert nur, ihr verlegt nicht selber oder irgendwas anderes, auch den Kleber liefert ihr nicht zwangsläufig mit, habt da gar nichts mit zu tun. Ihr baut das Parkett, das geht mit dem Logistiker raus bei euch, wird irgendwo auf der Welt zugestellt, den Rest macht der Verlegebetrieb.
Ganz genau, ja.
Okay, krass. Jetzt kommen wir gleich so ein bisschen ins Klönen. Du führst die Firma ja zusammen mit deinem Vater. So, das klingt ja erstmal ganz romantisch, schön und gut. Wolltest du überhaupt in diese Firma rein? Also warst du immer so als Kind da schon rumgesprungen, in den Ferien ausgeholfen und du konntest dir nichts anderes vorstellen? Oder wie war der Weg dahin?
Ich wollte es nie machen. Ich wollte es nie machen, wirklich nicht.
Das hat doch bleibenden Eindruck hinterlassen damals.
Ja, okay. Aus welchem Grund? Also zum einen natürlich, man lernt nie nicht nur die schönen Seiten des Unternehmertums kennen. Man lernt natürlich als Kind auch die schwierigen Seiten kennen und zum anderen auch, man lernt auch kennen, wie viel Verantwortung da auch dahinter steckt.
Ja.
Und man überlegt sich das dann auch gut. Das war so ein bisschen das eine. Das andere war auch so ein bisschen, ich glaube, so als Jugendliche, ich wollte dann natürlich auch mal so ein bisschen raus in die weite Welt und wollte dann halt auch so ein bisschen mal so ein bisschen was anderes sehen.
Mhm.
Und habe dann erstmal ganz klassisch BWL studiert und Kommunikationswissenschaften.
In Deutschland?
Nee, ich habe es in Österreich studiert.
In Österreich?
Wien. Ja, in Österreich. ja, und das war so ein bisschen meine Form des Ausbrechens.
Der damit Rebellion. Ich
zumindest,
der Rebellion.
Ja, der Rebellion, dass ich zumindest raus nach Österreich bin. Also für viele ist es jetzt nicht unbedingt Ausland, aber für mich war das zumindest, ja, ich bin ein bisschen weiter weg von zu Hause gewesen und ich habe das sehr genossen, habe dort dann, wollte dort dann eigentlich so eine klassische Konzernkarriere irgendwie so ein bisschen einschlagen, irgendwie im Sales- oder Marketingbereich, habe während dem Studium da auch schon immer reingeschnuppert und fand es an sich auch ganz cool, aber irgendwas hat mir immer gefehlt. Ich dachte mir immer so, irgendwie, erstens geht hier alles immer so langsam irgendwie. Also wenn die was beschließen, dann müssen die das immer erstmal über 10.000 Stellen freigeben lassen. Dann, du bist halt dann meistens eher so in deinem einen Bereich, aber du hast halt dann nicht so eine Ahnung, was passiert eigentlich so in den anderen Bereichen. Und da musste ich dann schon immer so ein bisschen an das heimische Familienunternehmen denken und dachte mir so, ja okay, vielleicht schaue ich es mir doch mal nochmal so an, obwohl ich es eigentlich prinzipiell immer für mich ausgeschlossen habe. Mein Vater hat dann zu dem Zeitpunkt eigentlich auch schon immer so ein bisschen damit geliebäugelt, vielleicht auch verkaufen, weil er uns Kinder, ich habe noch eine kleine Schwester, für die war es auch relativ ausgeschlossen, dass sie einsteigt. Er wollte uns nie unter Druck setzen, dass wir einsteigen, sondern er hat immer gesagt, wenn ihr das macht, dann müsst ihr das mit voller Passion machen und dann muss euch das einfach auch Spaß machen zu einem gewissen Grad. Und dann später dachte ich mir, okay, schnuppern mal nochmal rein. Und aus dem nochmal reinschnuppern sind jetzt fast jetzt 5 Jahre geworden und jetzt bin ich seit 5 Jahren dabei und kann auf jeden Fall definitiv für mich sagen, ich möchte es übernehmen und möchte es hoffentlich in die nächste Generation führen.
Also ihr macht das heute parallel?
Mhm.
Dein Papa ist wie alt?
59.
59, okay, also da sind ja noch ein paar ganz gute Jahre dabei, wo man auch noch weiter arbeiten kann.
Ja.
Ihr ergänzt euch da auch sehr gut, das heißt, ihr habt schon für euch abgestimmt, wer macht welchen Bereich im Alltag. Das klappt auch ganz gut, also er lässt sich auch. Ne?
Ja, ich glaube, jeder, der in einem Familienunternehmen arbeitet, der kann es bestimmt bestätigen. Natürlich gibt es Reibungspunkte. Es wäre jetzt absolut vermessen zu sagen, so jeder Tag ist happy, shiny und es läuft wie geschmiert. Nein, also wir haben da schon manchmal so unsere unterschiedlichen Meinungen. Aber ich glaube, das gehört auch so ein bisschen dazu. Und was ich auch immer ganz interessant finde bei ihm ist, er ist doch... So über die Jahre hinweg ist er so zu diesem Patriarchen halt hier so im Unternehmen geworden, der so immer das letzte Wort zu allem hat. Und ich finde es immer sehr interessant, bei ihm zu beobachten, weil wenn ich dann auf ihn zugehe und irgendwas vorschlage, dann ist es erstmal prinzipiell ist erstmal eine schlechte Idee. Nein, das können wir nicht machen. Und dann am nächsten Tag kommt er dann oft zu mir und schlägt mir dann genau die gleiche Sache vor.
Ja.
Und sagt dann, du, also ich habe ein bisschen nachgedacht und das wäre vielleicht doch mal ganz interessant. Und dann sage ich, ja, tolle Idee.
So mache ich das auch mal. In den Meetings immer ablehnen, was die Mitarbeiter und Kollegen vorschlagen. Und einen Tag später als die eigene Idee präsentieren. So bin ich hier in Charge gekommen. Das war seit 20
Nein,
Jahren.
Aber was das vielleicht einfach so ein bisschen zeigt, ist, auch wenn sein erster Instinkt manchmal erstmal so ist, so um Gottes Willen, nein, und mit was für einer verrückten Idee kommt sie da jetzt wieder, es arbeitet dann doch in ihm. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Kraft, die Familienunternehmen ausmacht, ist, dass du einerseits diese jahrzehntelange Erfahrung hast und diese Expertise, die mein Vater hat, und ich komme dann mit meinen verrückten neuen Ideen rein, mit dieser Innovation, und wenn das dann zusammengeht, diese Expertise, Expertise und diese Erfahrung und diese Innovation und die neuen Ideen, wenn das Hand in Hand gehen kann, dann entsteht daraus eigentlich, glaube ich, was ganz Cooles. Und ich glaube, das ist das, was eigentlich auch Familienunternehmen ausmacht.
Und du hast ja eben keine Schreinerlehre, Tischlerlehre oder irgendwas gemacht, ne? Das heißt, du bist ja erstmal, wie soll ich sagen, ein bisschen betriebsfremd von dem technischen Know-how. Hat dir das an irgendeiner Stelle gefehlt oder war das mal eine Idee, das auch nachzuholen? Oder hast du gesagt, nee, um so einen Laden mit managen zu können und führen zu können, ist das nicht zwangsläufig die Grundlage. Das machen ja die Leute, die das gelernt haben. Das war gar nicht nötig und das habe ich im Alltag aber auch nicht gespürt, dass man sagt, das ist jetzt ein Nachteil oder irgendwas anderes.
Also ich glaube, das Wichtigste, wenn man in ein Familienunternehmen reinkommt und das dann übernehmen möchte, ist, dass man auf jeden Fall Ahnung hat von dem, was dort produziert wird. Wir sind ein produzierendes Unternehmen. Es wird nicht funktionieren, wenn ich von Tuten und Blasen keine Ahnung hätte. Jetzt natürlich, du hast absolut recht, ich habe keine Schreinerausbildung, ich habe auch kein holztechnisches Studium oder dergleichen absolviert. Mein Vater hat mir aber damals gesagt, schau her, wenn du es wirklich machen möchtest, verliere jetzt keine Zeit noch mit irgendeiner Theorie, sondern bleib hier, ich bringe dir alles bei.
Super.
Und meine ersten Schritte im Unternehmen waren dann tatsächlich auch in der Produktion. Ich habe an jeder Maschine auch mal mitgearbeitet. Wir haben auch bei uns Mitarbeiter, die seit über 30 Jahren bei uns mit beschäftigt sind.
Wahnsinn.
Und da kann ich mich jetzt natürlich nicht hinstellen und sagen, hey, du musst jetzt ab sofort das so und so anfertigen, weil der hat ja so viel mehr Ahnung als ich. Und dementsprechend gehe ich da sehr ehrfürchtig an diese Sache ran. Deswegen würde ich auch sagen, dadurch, dass ich halt einfach von Anfang an mich da voll reingehangen habe und vielleicht auch sehr viele Fragen gestellt habe, habe ich schon das Gefühl, dass mich die Leute ganz gut anerkennen, gerade auch in der Produktion. Ich bin nichtsdestotrotz absolut auch angewiesen auf meine Leute.
Klar.
Wenn jetzt natürlich eine Maschine ausfällt, ich weiß nicht, wie ich die Maschine repariere, so ehrlich bin ich. Was ich aber trotzdem weiß, ist, was kann die Maschine? Was ermöglicht die uns? Mhm. Wie weit können wir von der Technik her gehen? Was ist für uns realistisch zu machen? Und ich glaube, das ist eigentlich das, worauf es ankommt. Ich muss jetzt nicht im absolut kleinsten Detail mit drin stecken, aber ich muss zumindest wissen, was ist möglich und was ist nicht möglich.
Also Investitionsentscheidungen bist du voll dabei. Warum welche Maschine? Wie lange kann die laufen? Mehrschichtsystem? Ja, nein. Alles, was betriebswirtschaftliche Vorgänge sind, da bist du irgendwie auch komplett drin.
Ja.
Ihr seid auch so ein richtig blitzsauberes, süddeutsches, mittelständisches Familienunternehmen. Das heißt, euch geht es auch von den Zahlen gut. Ja,
yeah.
Ihr habt irgendwie auch, vorhin mal so ein bisschen rumgerechnet, 50 Leute, Produkte, die ihr verkauft. Ihr macht irgendwas zwischen 5 und 10 Millionen Umsatz wahrscheinlich. Ihr habt gesunde Margen. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Das heißt, wir reden hier nicht davon, dass ihr von 3-4% EBIT-Marge leben müsst, sondern wir reden schon von 10-15%, die man durchaus erreichen kann, was ja gesund ist für Mittelstand. Und so ist es auch. Standortsicherheit, Sicherheit für die Mitarbeiter. Das wird jedes Jahr ein bisschen größer. Es gibt besonders starke Jahre, gibt aber auch mal ja was ein bisschen schwächer ist. Aber im Großen und Ganzen läuft es schon ein bisschen wie ein Uhrwerk. Ne? Ein gut geöltes Uhrwerk auch. Das
ja.
ist schon so.
Gute Eigenkapitalquote, darauf ist mein Vater jetzt sehr stolz und kein Banker mit drin. Darauf
und
ist
kein
er
Banker
ganz,
mit drin.
Kein Banker mehr mit drin. Also wie gesagt, nichts gegen Banker, wirklich nicht. Es gibt ganz viele nette Banker da draußen, aber mein Vater ist dadurch sehr gebrandmarkt und deswegen sagt er mir jedes Mal, wenn wir Jahresabschlussbesprechung haben, schau, keine Bank drin. Großartig, gutes
das,
Jahr.
Das ist wirklich gut, ja. Es lässt euch in diesen aktuell herausfordernden Zeiten auch weiter investieren und Co. Und es lässt euch einfach gut leben und ruhig schlafen. Das darf man ja nicht vergessen. Also ne, wenn das nicht funktioniert, wozu tut man sich das denn an? Das heißt aber auch, Firmengelände ist eures. Ne? Das sind ja auch alles so. Also ihr habt auch wirklich hohes Anlagevermögen. Maschinen, Firmengelände, Autos, Gabelstapler. Also da musst du ja schon viel, viel Millionen Euro aufbringen, um das so alles auch in die Welt reinzusetzen.
Yeah.
Das ist alles bezahlt nach 3 oder 4 Generationen. Das ist ja auch ein Riesenvorteil. Lässt euch auch extrem gut planen. Cool. Wenn ich jetzt hier jemanden da habe, der für mich quasi, ich habe vorhin Gottfaser auf Parkett gesagt, da hast du gesagt, Gottfaser, hier nichts, Gottfaser, Gottfaserin, ja. da muss ich, glaube ich, noch ein paar Fragen stellen. Wir haben ja diese Sektion Lifehacks und das, die können ja fachlicher Natur sein oder persönlicher Natur. Ich finde es immer besonders schön, wenn Leute, die aus dem Bereich kommen, natürlich fachlich da so ein paar Lifehacks geben. Womit pflege ich ein Parkett? Kann ich da vom Aldi Lidl für 2,99 Euro die Parkettpflege kaufen und das ist bei Weitem besser als nichts zu tun? Oder sollte ich das anders machen?
Okay,
naja,
jetzt hast du mich natürlich auf ein sehr wichtiges Thema angesprochen,
klar.
Weil ganz ehrlich, ein schöner Parkettboden ist langfristig gesehen nur so schön, wie ich ihn pflege.
Ja.
So, jetzt muss ich natürlich erstmal abchecken, was für eine Oberfläche habe ich. Habe ich eine geölte Oberfläche oder habe ich eine lackierte Oberfläche? Bei einer lackierten Oberfläche ist es am Anfang natürlich super easy, weil du musst eigentlich super wenig machen.
Die kann also nicht atmen, die hat als Endbeschichtung einen Lack, der ist dicht.
Genau, das ist dann auch sehr glänzig.
Genau.
Bitte nur nebelfeucht wischen, aber ansonsten brauchst du da eigentlich meistens nichts machen. Das Blöde bei einem lackierten Fußboden ist meistens, oder was heißt meistens, aber das kann man nach einer Zeit manchmal eben auch sehen, wenn zu viel Feuchtigkeit dann eben in die Ränder reinkommt, in die Fugen reinkommt, dann habe ich dann so schöne schwarze Streifen neben dran. Und das kann ich nur eliminieren, wenn ich den mal abschleife. Den kann ich halt mal ein paar Mal abschleifen und dann nochmal neu mit Lack versehen und that's it. Also mehr beim Lackierten kann ich im Endeffekt nicht machen. Und da tut es dann im Endeffekt auch das Wischmittel von Lidl oder Aldi. Ich sollte den sowieso nicht zu viel wischen. Also wirklich nur nebelfeucht.
Ja, und vor allem nebelfeucht. Also wirklich dann auch hier nicht mit so einem Eimer und aus Versehen umkippen und so. Wir bleiben beim Naturprodukt. Wenn das zu viel Wasser bekommt, quillt es auf, ist der Fußboden im Arsch.
Ja, also jetzt zumindest beim Lackierten wäre es nicht empfehlenswert.
Genau.
Jetzt, das meiste, was wir produzieren, sind geölte Parkettböden.
Ja.
Und bei unseren geölten Parkettböden ist es so, zunächst, ich muss auch noch einen großen Disclaimer sagen, bitte auch immer mal informieren, was für einen Boden man bei sich drin hat. Jeder Hersteller hat dann nochmal so ein bisschen andere Tipps und Tricks. Ich kann es nur immer so sagen, wie es für unsere Böden ist. Und bei unseren geölten Böden ist es so, die darf man wirklich sehr feucht wischen.
Okay.
Also da darf man gut mit Nässe draufgehen.
Echt?
Tatsächlich.
Okay.
Mhm. Deswegen auch geeignet für die Küche, teilweise auch fürs Bad,
krass,
wenn man nicht zu crazy umgeht mit Badewanne, Kleinkinder, die dann stetig rumplanschen. Aber das kann auf jeden Fall auch eine Option sein. Und hier ist es auf jeden Fall so, dass wenn man merkt, dass der Boden einfach nicht mehr ganz gut aussieht. Bei mir ist es zum Beispiel so, also jetzt direkter Tipp, ich habe meinen oder unseren Parkettboden auch bei mir in der Küche.
Ja.
Und bei mir in der Küche sieht es nach einer Zeit natürlich aus wie Sau.
Ja, bei jedem.
Das ist natürlich, ich koche sehr gerne, aber mir fällt halt auch immer sehr viel runter. Es ist normal. Und dementsprechend sieht man das dann beim Parkettboden in der Küche schneller als bei der restlichen Fläche.
Ja.
Die wirkt dann immer so ein bisschen stumpf. Und wenn es bei einem geölten Parkettboden so der Fall ist, dass der einfach so ein bisschen stumpf wirkt, dann darf man die Fläche zum Beispiel mal wieder nachölen. Dann nehme ich dann einfach so ein Parkettöl her. Wir haben da von einem Hersteller unseres Vertrauens ein Parkettöl, gerne informieren, welcher Hersteller welches Öl empfiehlt und nehme da einfach ein Baumwolltuch, mache da einfach ein paar Spritzer von diesem Parkettöl drauf und massiere das so richtig ein.
Das
mache ich einmal im Jahr.
Okay.
Und ganz, ganz wichtig, bitte gut einmassieren, weil sonst, ich hatte schon so viele Telefonate, wo es hieß, Frau Adler, mein Parkettboden klebt, obwohl ich ihn doch jetzt eingeölt habe. Das war einfach zu viel Öl, aber gerne einfach ein bisschen einölen, das einpetten und das war's dann. Damit können teilweise sogar auch kleine Kratzerchen schon verschwinden, weil sich dann die Holzfaser wieder so ein bisschen aufstellt. Also das heißt, es sind so kleine, feine Tipps und Tricks, wenn man die im Hinterkopf behält, damit kann man sich den Parkettboden schöner halten. Ganz besonders bei geölter Oberfläche würde ich jetzt nicht mit dem Lidl, Aldi oder von irgendeinem Hersteller mit dem Wischmittel draufgehen.
Da reden wir über Spezialöl.
Schon bitte da schon mal ein bisschen informieren, was man für eine geölte Oberfläche hat und ob der Hersteller vielleicht was empfiehlt. Wir haben ein bisschen so Wischmittel, was wir empfehlen würden und auf gar keinen Fall mit Mikrofaser draufgehen. Egal welches, von welchem Hersteller das ist, aber geöltes Parkett wischt man nicht mit Mikrofaser, weil Mikrofaser raut den Boden nochmal zusätzlich auf. Also da bitte auf den Baumwollwischer zurückgreifen.
Genau. Und ich kenne es ja immer so, da stehst du irgendwo, kriegst eine Produktberatung und dann kommt so, ja, und gucken Sie, der Vorteil von Parkett gegenüber Laminat und Co. Sie können das ja auch abschleifen. Meine Erfahrung ist, wir haben viele, viele Parkettböden schon verlegt in unserem Leben. Wir haben noch nie einen abgeschliffen, weil das ja auch tierischer Aufwand ist. Wir reden ja von Möbel raus, da kommt eine Schleifmaschine. Das Abschleifen kann ja durchaus und das folgende Ölen auch halb so viel kosten wie der ganze Fußboden. Das ist ja auch wirklich ein Aufwand. Also wir reden ja schon von Quadratmeterpreisen, die 20, 30 Euro gerne auch sind. Man kann das alles abschleifen und Co. Du sagst aber auch, Ölen ist meistens völlig ausreichend und eine regelmäßige Bodenpflege. Abschleifen ist wirklich, wenn du sagst, nach 20 Jahren zieht jemand aus und du willst es einmal nochmal schön haben. Aber das ist schon so, dafür muss das ganze Ding ja auch leer sein. Du schleifst ja nicht um Schränke rum oder irgendwas.
Ja, also es kommt immer ein bisschen auf die Nutzung an und auch mit was man teilweise auch leben kann. Ich meine, so ein Holzfußboden ist ja auch ein Gebrauchsgegenstand. Mhm. Und manchmal hat das ja auch einen gewissen Charme, wenn es eine gewisse Patina hat. Wenn einen aber diese Patina extrem stört, dann würde ich, wie gesagt, das allererstes mal nachölen und schauen, ob man das damit mal wieder auffrischen kann. Wenn das einfach gar nichts mehr bringt, dann auf jeden Fall letzte Instanz abschleifen.
Okay, genau. Jetzt kann ich mir vielleicht kein Adler-Parkettboden leisten, will aber unbedingt einen Parkettboden haben. Was sind so die 1, 2, 3 Dinge, auf die du achten würdest, was du jemand ans Herz legen kannst, sagen kannst, das würde ich auf jeden Fall bei jedem Parkettboden, darauf würde ich achten.
Ja, gute Nutzschicht obendrauf.
Gute Nutzschicht heißt, es ist eine Stärke, die in Millimetern angegeben wird.
Ja, genau.
Wie viel sollten es sein?
Es sollten auf jeden Fall um die 3 Millimeter schon so circa sein.
Aufwärts, ab 3 nach oben. Okay.
Aus welchem Grund? Es gibt auch inzwischen auch schon Parkettböden, die findet man unter anderem im Baumarkt. Die haben so eine ganz dünne Mini-Furnierschicht oben drauf. Da ist halt wirklich das Thema, mir fällt einmal was runter, ich habe eine Delle im Boden und ich sehe schon direkt aufs Trägermaterial durch. Und das ist halt dann ärgerlich. Und sowas kann ich halt dann auch nicht mehr abschleifen. Nee. Also da muss man dann auch sagen, langfristig gesehen rentiert sich dann vielleicht dann doch nochmal ein Boden, wo ich ein bisschen mehr Schicht oben drauf habe.
Okay.
Genau, darauf würde ich achten. Wie vorhin schon ein bisschen beschrieben, es gibt so ein bisschen verschiedene Philosophien, ob lackiert oder geölt. Ich persönlich würde immer auf einen geölten Boden zurückgreifen, einfach weil ich den leichter reparieren kann über die Zeit, eben durch das Nachölen, dass ich dann statt dem Abschleifen dann hin und wieder mal durchführen kann. Zudem würde ich darauf achten, dass es auf jeden Fall eine harte und beständige Holzart ist. Jetzt das meiste ist sowieso Eiche. Eiche ist auf jeden Fall auch.
Also Eiche ist toll als Holzart. Punkt. Ja. Die ist unbedingt empfehlenswert. Mhm. Hohe Nutzung, geringe Nutzung, Widerstandsfähigkeit gegen herunterfallende Weingläser und Co. Eiche ist super. Ist ein tolles Material. Okay. Cool, ja,
schön. Schönes Plädoyer für die Eiche.
Ja, ich mag auch gerne Eiche.
Genau, und eben ganz wichtig, das Trägermaterial. Viele Sachen verstecken sich manchmal unten im Trägermaterial, wo man sich denkt, oh, das möchte ich eigentlich so nicht verbauen oder das möchte ich vielleicht nicht stetig einatmen. Also das vielleicht mal so ein bisschen hinterfragen.
Es darf gerne Vollholz sein, das Trägermaterial.
Es muss jetzt nicht unbedingt Vollholz sein, aber es sollte zumindest eine Holzart sein, also zumindest Fichte, Eiche, Douglas beispielsweise. Es sollte jetzt vielleicht keine Spanplatte sein oder kein MDF, HDF, würde ich jetzt persönlich empfehlen. Wenn ich jetzt sage, okay, mich stört das jetzt wenig, weil es werden keine Sachen, das muss ich auch nur mal sagen, es werden jetzt natürlich auf dem deutschen Markt keine Sachen verkauft, die jetzt natürlich in dem Sinn giftig sind. Aber manchmal kann man vielleicht doch mal nochmal so ein bisschen hinterfragen, hey, was ist in den Sachen vielleicht so drin? Mhm. Und will ich das wirklich so in meiner Wohnung oder in meinem Haus drin haben?
Okay.
Genau, das sind so die Kleinigkeiten, auf die ich vielleicht achten würde.
Okay. Wenn du jetzt mal 5 oder 10 Jahre in die Zukunft schaust, wie geht's denn bei euch weiter? Also wächst ihr einfach, weil mehr Leute euer Parkett kaufen? Könnt ihr durch Innovationen wachsen? Könnt ihr durch Übernahme von anderen Firmen wachsen? Du hast vorhin schon mal so gesagt, wenn ihr das und das lösen könnt, das Problem, dann gerne bei uns melden. Wer darf denn sich bei euch melden, außer Leute, die ein schönes Parkett haben wollen? Also was sind denn auch quasi unternehmensnahe Firmen oder Ideen, wo du sagst, da würde ich zuhören, das ist ein Bereich, wo wir ganz gerne mehr machen würden, wo uns aber aktuell vielleicht noch Zugang auffehlt?
Ja, gute Frage. Also ich glaube, was auf jeden Fall zukunftsträchtiger Markt ist, ist die ganze Thematik mit nachhaltigem Bauen, weil die Leute doch langsam mehr hinterfragen. Ich meine, der Gesetzgeber schreibt da ja jetzt auch schon immer mehr Sachen vor, beziehungsweise fördert auch immer mehr Sachen. Holzbau ist eine Thematik, die wir uns wirklich viel anschauen und wo wir wirklich auch sagen würden, okay, das ist immer sehr komplementär. Also diese ganze Thematik mit nachhaltigem Bau, Zertifizierungen, die eben auf eine gewisse Nachhaltigkeit achten und eben Holzbauweise. Wenn es da draußen irgendjemand gibt, der sich da gemeinsam mit mir mal austauschen möchte, sehr gerne, weil da tut sich jetzt einiges gerade am Markt.
Ja.
Man merkt aber auch so ein bisschen, dass es immer noch so ein kleiner Dschungel ist. Also gerade was diese ganze Zertifizierungsweise angeht und Zertifizierung. Also ich denke, dass sich da bestimmt innerhalb der nächsten 5 Jahre einiges getan haben wird.
Okay. Sonst darf sich natürlich jeder Parkettleger, jedes Architekturbüro bei euch melden. Das ist ein ganz klares Plädoyer.
Genau,
ihr baut wirklich
geile
Sachen aus Holz und habt ihr auch richtig Bock drauf.
Ja, definitiv. Also prinzipiell jeder, der sich mit der Thematik mal auseinandersetzen möchte, es dürfen sich genauso natürlich auch Endkunden bei uns melden. Der Verkauf ist natürlich immer noch mal sinnvoller, wenn man das gemeinsam mit einem Parkettleger im Boot natürlich
Einer
gemeinsam
muss es
macht.
Ja hinlegen. Ja,
exakt,
genau.
Und so ein wunderschöner Parkettboden ist nur so gut, wie er dann schlussendlich gelegt ist. Also wir gehen da wirklich Hand in Hand mit den Verlegern. Aber wenn sich ein Endkunde einfach auch prinzipiell mal ein bisschen informieren möchte, was gibt es da draußen eigentlich so alles? Und beispielsweise auch mit Eiche, muss es unbedingt Eiche sein? Gibt es vielleicht auch eine andere Holzart, die bei mir gut reinpassen könnte? Dann gerne bei uns melden. Ja.
Okay, worin investiert ihr gerade? Also was sind so Sachen, wo ihr Geld investiert? Ist es jetzt eher ins eigene Firmengelände? Könnt ihr eine Photovoltaik, eine Heizung oder irgendwas anderes sein? Oder sind es eben wirklich auch Technologien und Co., die ihr euch genau anschaut?
Es sind gerade so drei Themen. Thema Nummer eins, Maschinenpark, aber das ist im laufenden Band, dass wir uns da immer mal wieder umschauen und schauen, wie können wir da noch besser werden, wo können wir da noch mal mehr Qualität mit reinbringen.
Da reden wir wirklich über auch Effizienzthemen, über genauere Schnitte und so weiter. Das sind die Sachen, die euch interessieren. Da spielt jetzt AI nicht so eine große Rolle. Das ist wirklich, wie gut ist eine Maschine? Ne? Wie genau arbeitet die, Verschleiß von Maschinen und so weiter? Okay.
Und das sind dann zum Beispiel auch so Themen, was die Nachfolge angeht. Das wird jetzt zum Beispiel mein Vater nicht machen, dass er jetzt nochmal in einen neuen Maschinenpark zum Teil rein investiert, wenn er nicht wüsste, es würde weitergehen.
Klar.
Also,
klar.
Ja. Maschinenpark, da schauen wir uns gerade bei einer Maschine gerade nochmal so ein bisschen genauer um.
Was kostet so eine Maschine?
Oh, das kann schon ein bisschen was kosten. Also vor 2 Jahren haben wir nochmal eine Maschine gekauft, die hat um die 700.000 Euro gekostet.
Oh, okay.
Ein wunderschöner Doppelendprofilierer, wenn ich das an der Stelle sagen darf.
Ein Doppelendprofilierer.
Ja, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen.
Klingt super.
Genau.
Was macht der? Der Doppelendprofilierer?
Der profiliert eben längsseitig nochmal mit der Nut und der Feder und ermöglicht uns dann nochmal unterschiedliche Maße zu fahren. Ganz besonders Fischgrad ist ja gerade auch ein absolutes Trendthema. Ja. Dementsprechend können wir jetzt die unterschiedlichsten und craziesten Formen im Fischgrad nochmal realisieren durch diesen Doppelendprofilierer.
Ja, stimmt. Ihr könnt ja im Endeffekt so Fischgradparkett in den verschiedensten Größen bauen, euch das jetzt eher anfertigen müsst. Also wenn es jemand besonders klein haben will, ist cool. Ihr könnt aber auch groß und so weiter. Und Nut und Feder ist immer noch ein Thema. Das heißt, ihr habt sowohl Nut- und Federprodukte, die also ineinander geschoben werden, aber ihr habt auch Klebeprodukte. Oder zusammen auch teilweise.
Ja, also die Verlegetechnik bei uns, beziehungsweise wir haben Nut- und Federverbindungen. Ja. Es gibt alternativ zum Beispiel noch Klick, das kennt man jetzt vielleicht aus dem Baumarkt, das haben wir nicht. Wir haben klassisch Nut und Feder. Bis zu 20 Quadratmeter würden wir empfehlen, oder bis zu 20 Quadratmeter ist es auf jeden Fall möglich, dass man es einfach nur ineinander schiebt und eine schwimmende Verlegung macht. Alles über 20 Quadratmeter würden wir jetzt empfehlen, dass man eine vollflächige Verklebung macht, ganz besonders bei Fußbodenheizung. Kommt immer so ein bisschen auf den Endgebrauch drauf an. Also das ist auf jeden Fall eine Thematik, die wir uns immer anschauen, ist Maschinenpark, dann aber trotzdem auch Digitalisierung, also digitale Technologien, ganz besonders womit ich mich gerade so intensiver auseinandersetze, ist unseren Vertrieb noch effizienter zu gestalten, was eben so digitale Themen angeht. Und es ist auch ein Wahnsinn, was man da an Geld rein investieren kann in so Programme, ist logisch. Das dritte Thema ist im Endeffekt natürlich unseren Rohstoff, Rohstoffsicherheit und natürlich auch diese ganze Zertifizierung, was mit dem Rohstoff mit einhergeht.
Ja.
Das schauen wir uns gerade auch nochmal intensiver an. Solche Zertifizierungen kosten auch gut Geld. Das finde ich auch immer ganz spannend. Wir sind wirklich ein Allgäuer Hersteller. Wir produzieren wirklich nur bei uns.
Ja.
Wir haben also von der Nachhaltigkeit her sind wir, glaube ich, einer der nachhaltigsten Produkte, was man sich vorstellen kann. Mhm. Aber es braucht ja trotzdem eine gewisse Zertifizierung, dass man das auch wirklich beweisen kann. Weil ich kann jetzt natürlich rausgehen und sagen, wow, wir sind so super nachhaltig, aber keiner sieht es wirklich. Ja. Dementsprechend brauchst du halt eine Zertifizierung, wo du wirklich sagen kannst, schau her, schwarz auf weiß, ist es wirklich so. Und es kostet auch einiges an Geld und das schauen wir uns gerade ebenfalls so ein bisschen mehr an. Genau.
Okay. Ich hatte mal ein Entsorgungsunternehmen. Ja, und wenn man so viel Holz verarbeitet wie ihr, das müssten ja mindestens mal hunderte Tonnen im Jahr sein, gegebenenfalls auch tausende Tonnen. Das ist ja richtig viel. Also ihr macht ja viele Holzstämme. Was macht ihr mit dem Ganzen, was übrig bleibt? Rinde und im Verschnitt klassischerweise, der nicht zum Kernprodukt gehört.
Das sammeln wir an, zerhäckseln es und verfeuern es bei uns in der Energiezentrale. Also wir haben noch so ein Kesselhaus bei uns vor Ort, wo das verfeuert wird und dadurch entsteht dann nochmal Energie und die Energie speisen wir dann wieder in unseren Produktionsablauf mit ein, wie beispielsweise in unsere Pressen, in unsere Trocknungskammern und können hier dann nochmal eine Kreislaufwirtschaft gewährleisten.
Ah. Also bei euch ist schon wirklich, ihr seid Hochenergieverbraucher auch, das ist
ja,
so.
Muss man wirklich sagen.
Ihr habt ja viele Hallen und wahrscheinlich so größere Carports, also Unterstellflächen und Co., da ist auch oben Photovoltaik und sowas drauf.
Ja.
Also ihr seid nicht nur der nachhaltige Rohstoff, um den ihr euch kümmert, sondern ihr selber als Firma arbeitet auch hart daran, ich nenne es gerne, autark zu werden. Das ist natürlich nicht immer ganz möglich, aber da macht ihr schon eine ganze Menge. Ihr lebt von den Reststoffen, damit beheizt ihr auch das Firmengelände. Photovoltaik auf dem Dach, auch das zahlt ja auf dieses Thema ein. Da seid ihr echt weit. Also das ist auch wirklich ein wichtiges Thema, habt ihr auch massiv investiert.
Ja, definitiv. Und das ist jetzt auch nicht, um irgendwie als nachhaltig darzustellen. Das war eigentlich schon seit jeher, da hat mein Opa eigentlich schon mitgewirkt, okay. Also mit dem Kesselhaus. Das war eigentlich schon vor zig Jahrzehnten, dass wir das gemacht haben. Und nicht, wie gesagt, weil wir jetzt damit irgendwie als klimafreundlich dastehen möchten, sondern es hat tatsächlich auch einen wirtschaftlichen Vorteil zum einen natürlich, aber das mit dem Nachhaltigen, das ist natürlich auch einhergehend und deswegen ist das eigentlich eine ganz schöne Geschichte, ne? Wenn solche zwei Themen wirklich Hand in Hand gehen können.
Mhm. Sag mal, du wurdest uns ja auch empfohlen quasi von einer anderen Unternehmerin. Wie ist denn es so mit Netzwerken, Coachings und Co. Du arbeitest mit deinem Papa zusammen, das kann ja auch, da kann es ja auch mal einen Mediator geben in der Mitte oder jemand, der das begleitet. Sowas gibt es ja durchaus, wenn auch Generationswechsel und Co. stattfinden oder die Generationen zusammenarbeiten. Manche sind auch engagiert in Netzwerken, deutscher Mittelstand und so weiter. Was macht ihr da? Was machst du da?
Mein Vater zum Beispiel macht gar nichts.
Ja,
mein Vater sieht keinen Sinn im Netzwerken. Für ihn ist immer so, wenn ich da jetzt den einen Abend hingehe, da zum Netzwerken, wie viel Quadratmeter bringt mich das?
Klar.
Also das ist so mein Vater von der Mentalität her. Ich bin da komplett anders gestrickt. Ich liebe es absolut, mich mit anderen Unternehmern und Unternehmerinnen auszutauschen. Ich denke, man kann immer von anderen lernen und ganz besonders, was die Nachfolge angeht. Mhm. Und dementsprechend bin ich da sehr engagiert und freue mich da auch immer, andere Leute nochmal kennenzulernen, um von denen nochmal was mitzunehmen und zu lernen.
Okay, also das heißt, dich trifft man schon auch auf Events, sowohl in der Branche als auch außerhalb von der Branche. Dann bist du schon viel und gut unterwegs. Machst du darüber hinaus noch irgendwas für dich? Also es klingt ja trotzdem nach einem stressigen Arbeitsalltag. Jetzt bist du immer noch in der, also wächst jetzt schon mehrere Jahre da rein, aber es ist ja trotzdem immer noch auf höchstem Niveau. Du lernst noch jeden Tag dazu. Was machst du für dich, um da rauszukommen, um da auszubrechen? Hast du da irgendwie Meditation, Yoga, viel Sport? Gibt es da irgendein Geheimnis?
Ich mache sehr viel Sport und sehr gerne Sport. Also ich liebe Sport und ich glaube, Sport hat mir auch schon so viel Geld für den Therapeuten gespart.
Klar.
Weil ich manchmal von der Arbeit heimgekommen bin und natürlich, ich glaube auch, wenn man in Familienunternehmen arbeitet, man nimmt auch sehr viel, das ist wie Achterbahnfahren. Also die Sachen, die gut funktionieren, die fühlen sich wie die ärgsten Highs an. Ja. Also Achterbahnfahren eigentlich wie auf Crack.
Ja.
Wie die ärgsten Highs und wenn irgendwas nicht funktioniert oder irgendwie vielleicht eine ungerechtfertigte Reklamation reinkommt, ich nehme das so persönlich und ich nehme das dann mit nach Hause.
Klar.
Ich wünschte, ich könnte sagen, ich lasse das alles in der Firma und das tangiert mich dann nicht mehr und dann schalte ich ab. Nein, ich nehme das alles mit nach Hause und dann muss ich in den Sport gehen und erst nach dem Sport kann man mich eigentlich wieder ansprechen.
Klar.
Genau.
Okay. Ja, das kann ich durchaus nachvollziehen. Es gibt Tage, wo man einfach nur abends laufen will, eine halbe Stunde und einfach nur den Kopf freikriegen will.
Ja, und danach ist wieder alles super und alles fein und ja.
Jetzt hast du deinen Papa als eine Generation, du quasi als die nächste Generation. Hast du irgendeinen, wir hatten eine kurze Sektion Lifehacks auf Produktebene, hast du so einen Lifehack, der dich tagtäglich begleitet oder den du für dich so herausgefunden hast in den letzten Jahren, wo du sagst, das funktioniert bei mir ganz gut, so Grundsätzlichkeiten, Regeln, die du teilen kannst?
Du meinst, es ist in der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Generationen?
Das kann das eine sein, aber auch, wo du sagst, das mache ich im Arbeitsalltag einfach so und das kommt ganz gut an, dass ich das genauso mache. Das hat mir echt geholfen bei vielen Themen auch. Schneller voranzukommen.
Also zwei Dinge, die ich jetzt vielleicht so als Lifehack mitgeben kann. Das eine ist die Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Generationen. Mein Vater ist am Anfang auf mich zugekommen, am ersten Tag, wie ich in der Firma war, und hat zu mir gesagt, ich würde dir den Tipp geben, du kannst es machen, wie du möchtest, aber ich würde dir den Tipp geben, mich in der Firma nicht Papa zu nennen, sondern Stefan. Das ist eigentlich total, für mich war das am Anfang super cringe, meinen Vater dann mit dem Vornamen anzusprechen, aber er hat absolut recht gehabt, weil es ist so ein bisschen unseriös, wenn ich am Telefon dann sage, du, das muss ich jetzt noch schnell mit meinem Papa abklären.
Klar.
Wenn ich dann aber stattdessen sage, ich kläre es noch kurz mit Stefan, hat das einen anderen, ein Understanding. Und das muss ich sagen, war ein sehr guter Tipp von ihm und funktioniert für uns jetzt per se ganz gut.
Mhm.
Jeder handelt das anders. Zweiter Tipp, was Produktivität und Effektivität angeht. Ich glaube, jeder hat so ein paar Themen, die er oder sie vielleicht nicht so ganz gern mag. Und für mich ist es zum Beispiel so buchhalterische Themen. Ich glaube, diejenigen aus der Firma, die das jetzt hören, die werden jetzt schmunzeln, weil ich bin da auch immer groß am Fluchen, wenn es wieder ansteht. Was mir da immer sehr gut hilft, ist, sich dann einen Timer zu stellen. Ich sage dann immer, okay, ich mache das jetzt und ich gebe mir dafür jetzt 20 Minuten und in den 20 Minuten ist es dann erledigt. Mhm. Und wenn ich das dann geschafft habe, dann ja, kann ich wieder weitermachen. Aber das hilft mir extrem in der Effektivität und in der Produktivität, weil sonst kann das schon echt mal sein, dass mich so eine blöde Aufgabe dann mal eine Stunde festhält, obwohl es vielleicht nur 20 Minuten benötigt.
Okay, okay. Vielleicht noch, du bist ja mittendrin, Arbeitgeber in Deutschland, mittelständisches Unternehmen und Co. Wenn du einen Wunsch an die Politik formulieren könntest, kannst du auch sagen, nö, habe ich keinen, ich bin wunschlosglücklich mit der Politik. Who knows, ja? Gibt es irgendetwas, was dir besonders am Herzen liegen würde, was auch gerne, das kann auf regionaler Ebene besser funktionieren, das kann ein Wunsch an die regionale Politik sein, aber auch quasi an die Politik, die wir in diesem Bundesland haben oder nicht im Bundesland, in Deutschland haben. Hast du da irgendwas, wo du sagst, das würde mir das Leben echt vereinfachen?
Also ich glaube, es gibt einige Themen und ich glaube, man sollte allgemein den Mittelstand natürlich gewissermaßen fördern, weil es ist schließlich ein Standbein für unsere Wirtschaft. Was ich jetzt gerade so ein bisschen mit Sorge beobachte, ist auch für das ganze Thema Mittelstand und der Mittelstand braucht Nachfolge, ist jetzt so das Thema mit, wie es weitergeht mit der Erbschaftssteuer. Ich glaube, das macht auch vielen Leuten ein bisschen Angst, mich teilweise auch eingeschlossen. Ich weiß jetzt nicht, wie das weitergehen soll. Mhm. Hinsichtlich dessen, dass man sagt, hey, ich habe Bock, da jetzt irgendwie was weiterzuführen und wirklich ein Unternehmen weiterzuführen. Und jetzt muss man ja echt dazu sagen, im Vorgespräch hatten wir darüber auch gesprochen, man macht sowas ja jetzt nicht, weil ich jetzt sage, wow, ich will damit jetzt Multimillionärin oder Milliardärin oder sowas werden, sondern ich mache das, weil ich Bock habe und die Verantwortung übernehmen möchte, da was weiterzuführen. Und wenn man da dann natürlich von der Steuer her nochmal einen reingedrückt bekommt, ist das echt nochmal eine Sache, wo man echt sich denkt, wow, so Nachfolgeförderung, gerade im Mittelstand, könnte vielleicht auch noch mal so ein bisschen mehr gefördert werden. Also da wäre mein Wunsch, bei Erbschaftssteuer geht diese Diskussion in meinen Augen immer total daneben, wenn man sagt, es geht immer um diese riesen Multimillionen-Unternehmen und wo dann jetzt ein Erbe da ist, der das übernehmen möchte. Was ist mit dem kleinen Mittelstand? Was ist mit den kleinen Handwerksbetrieben, wo es jemand übernehmen möchte? Sich da vielleicht nochmal ein cooleres Modell zu überlegen, das wäre so mein Appell an die Politik oder vielleicht mein Wunsch, dass man sich darüber nochmal Gedanken macht. Ja.
Wir haben ja ganz viele Mittelständler, die keinen Nachfolger haben, weil wir es auch falsch framen. Weil wir auch den Mittelstand in Deutschland nicht pflegen und weil jeder natürlich sieht, dass der Mittelständler gerade auch aktuell rund um die Uhr arbeitet und das Einkommen echt überschaubar ist dafür, weil vor 5 Jahren war es anders. Überall, Kredite waren günstig, jeder hat gebaut, allen ging es gut. Also hat auch der mittelständische Handwerksbetrieb richtig Geld verdient. Und das hat er auch gerne an seine Mitarbeiter weitergegeben und mit denen geteilt, es ging allen irgendwie besser. Aktuell ist es so, wir machen ja auch viel mit der Bauwirtschaft und Co., da sind echt alle am Stöhnen. Und wie willst du aus diesem Momentum heraus irgendjemanden dafür begeistern, dort einzusteigen?
Yeah.
Ich glaube, dazu gehört auch, nicht nur politisch muss da was passieren, auch wir als Mittelstand müssen mal wieder rausgehen mit breit geschwollener Brust und müssen sagen, das macht Spaß, das ist Selbstverwirklichung. Wir verdienen auch in einer guten Phase überdurchschnittlich viel Geld. Also du kannst durchaus mit einem mittelständischen Unternehmen mit 10 oder 20 Mitarbeitern wirklich, wirklich viel Geld verdienen, wenn du einen guten Job machst. Und das macht auch Spaß und es erfährt auch soziale Anerkennung. Wir müssen alle daran arbeiten, dass es wieder Spaß macht, Unternehmen zu übernehmen. Und zwar nicht, weil du einen Private Equity Fund im Hintergrund hast, der gerne ganz viel Zahnarztpraxen oder Radiologien zusammenkaufen will, sondern wirklich, weil jemand sagt, ich bin mit der ganzen Liebe, die in mir steckt, Tischler, Schreiner, Handwerker und will das einfach machen. Es gehen so tolle Betriebe den Bach runter mit Anlagevermögen, Maschinenparks. Man darf ja auch nicht vergessen, wenn die keinen Nachfolger finden, dann ist das Grundstück weg, dann sind die Maschinen weg, dann ist das Know-how weg, dann sind die Mitarbeiter weg, die irgendwo aufgefangen werden müssen. Da geht so viel verloren. Das ist wichtig, dass wir auch dieses Know-how beibehalten hier in Deutschland.
Ja, bin ich voll deiner Meinung. Und zugleich denke ich auch, dass es so ein, also dafür versuche ich mich auch immer so ein bisschen einzusetzen. Ich versuche das dann auch auf LinkedIn dann auch immer so ein bisschen zu posten, dass Nachfolge nicht bedeutet, dass man sich in so ein wunderschönes gemachtes Nest setzt und dass man dann im Endeffekt so als Papas Tochter da jetzt von, dass sich da im Endeffekt so durchschlängeln kann, sondern dass es wirklich harte Arbeit ist, in die Nachfolge zu gehen, aber dass es auch cool ist.
Klar.
Und dass die Nachfolge eben auch cool sein kann und auch eine Form von Unternehmertum sein kann, dass es nicht unbedingt heißt, wenn ich unternehmerisch tätig sein möchte, dass ich jetzt direkt mein eigenes Startup gründen muss. Kann ich natürlich, also nichts gegen Startups, aber man kann sich vielleicht auch mal ein bisschen umschauen, was gibt es denn für coole Unternehmen um mich rum, die vielleicht händeringend nach einem Nachfolger suchen und wo es vielleicht auch ein cooler Ansatz wäre, die zu übernehmen. Ne?
Ja, und wir reden ja auch davon, dass Unternehmen 30, 40, 50 Jahre alt sind und du durch eine ziemlich gute Kunden- und Digitalisierungstaktik, Strategie ja auch diese Unternehmen schnell da wertschöpfend tätig sein kannst. Also da kannst du als junger, motivierter Mensch ja auch ganz, ganz viel erreichen, einfach nur mit dem Elan, den du reinbringst und mit den Ideen. Also kannst super selber gestalten, das ist perfekt. Sophia, das war echt ein cooler Podcast.
Also, ja, danke dir, Markus.
Tausend Dank für deine Zeit. Das hast du wahnsinnig gut gemacht. Ich weiß deutlich mehr als vorher über das Thema Parkett. Das war ja auch mein persönliches Ziel. Ja, also von daher, ich bin total glücklich. Ich befürchte und glaube, die Zuschauer sind das auch. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
Ja, danke dir.
Sehr gern. Wenn es euch genauso gut gefallen hat wie mir, dann natürlich kommentieren, liken, teilen, sharen. Ihr wisst schon, gerne auch in WhatsApp-Gruppen weiterleiten, immer an die Familien-WhatsApp-Gruppe, so wie es sich gehört. Vergesst dabei nicht, Mittwoch ist Mittelstars-Tag und ich sage bis bald und wünsche euch eine erfolgreiche Woche.